Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von RealUnit, Ihre Lösung für Vermögensschutz und langfristigen Werterhalt.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit dem Investor Leonhard Fischer, aufgezeichnet am Freitag, dem 9. Mai 2025. Ganz wichtig der Hinweis, wann wir jeweils aufnehmen, weil die Dichte, die Abfolge der Ereignisse ist sehr hoch. Die Nachrichten überschlagen sich und deshalb ist es wichtig, dass wir das auch zeitlich immer richtig einordnen können. Wir haben eine ganze Reihe von interessanten Themen. Ich bin nach wie vor in Deutschland, in Bayern am Tegernsee. Man sieht da den Hintergrund jetzt leider nicht, etwas wolkenverhangener Himmel, aber eine wunderbare Landschaft hier am Ludwig-Erhard-Gipfel der Weimar Media Group, Wolfram Weimar. Ich habe das ja schon in meiner Morgensendung gesagt, der deutsche Verleger und Journalist, der jetzt als Kulturstaatsminister in der neuen Regierung zu Berlin beschäftigt ist, aber hier nicht uninteressant, im Gegenteil sehr interessant, viele Wirtschaftsleute, viele Politiker, die sich während dreier Tage unterhalten über eine Gegenwart, die nach wie vor sehr unterschiedlich interpretiert wird, mit vielen Problemen, die noch ungelöst sind, vor allem auch in Deutschland, und das wird sicherlich auch die heutige Sendung prägen, unsere Themen. Ja, lieber Leonhard, ich begrüße dich herzlich hier. Ja, vielleicht bevor wir einsteigen zu den Themen, wie ist eigentlich so dein allgemeiner Ausblick? Bist du, Entschuldigung, bist du optimistisch, bist du eher pessimistisch, bist du durch den Papstwahl haben wir gehabt. Wir haben jetzt eine neue Regierung in Berlin. Beflügelt das deinen Optimismus?
Ja gut, die Lage in Deutschland war ja die letzten Tage ähnlich wolkenverhangen wie bei dir am Tegernsee. Aber wir letzten Informationen, zumindest zufolge von der meteorologischen Front, ist mit deutlicher Wetterbesserung zu rechnen. Und diese Hoffnung ist, glaube ich, auch omnipräsent in Berlin. Für mich am interessantesten in der Woche ist eigentlich so eine Grundbeobachtung, wenn wir sowieso schon in einer Zeit leben, die zu hysterischer Übertreibung neigt, wie wir ja auch angesichts von Trumps Zöllen und der Kapitalmarktreaktion vor wenigen Wochen um die Osterzeit mehrfach festgestellt haben, dann ist Deutschland wahrscheinlich das Land, das zum Extensio treibt. Also die etwas verunglückte Wahl von Friedrich Merz, der erste Wahlgang, war kein durchschlagender Erfolg. Er wurde nicht direkt gewählt. Daraus wurde schon eine halbe Staatskrise wieder gemacht. Man sprach von einer Zäsur. Die Kommentatoren haben sich überschlagen, was Ende. Die Weimarer Republik wurde ganz aus der Kiste herausgeholt und tauchte schemenhaft wieder auf über Berlin. Jetzt, ein paar Tage später, die Auslandspresse hat das eigentlich, glaube ich, so gut wie gar nicht zur Kenntnis genommen. Man hat sich nicht weiter dafür interessiert. Gewählt ist gewählt, das ist das alte Motto. Also wie es auch immer zustande gekommen ist, die Hysterie kann man zur Seite legen. Wir haben einen neuen Kanzler, wir haben ein neues Kabinett, wir haben eine neue Regierung. Die Hoffnungen sind groß, dass sich etwas bewegt. Und insbesondere wird die Schlüsselfrage dieser Regierung, davon bin ich überzeugt, nicht in der Migrationspolitik liegen, auch wenn die unheimlich wichtig ist. Nein, sie wird in der Wirtschaft liegen. Nach drei Jahren Nullwachstum wird keine Regierung krediblerweise ohne eigene Krise mehr wegkommen können, wenn wir in ein, zwei Jahren immer noch mit mehr oder weniger Nullwachstum da sitzen. Also die entscheidende Aufgabe dieser Regierung und meiner Meinung nach der entscheidende Punkt, an dem sie scheitern oder erfolgreich sein wird, ist, ob es ihr gelingt, die wirtschaftliche Dynamik in Deutschland wieder zu entfachen.
Die gute Nachricht lautet, diese Regierung ist zum Erfolg verdammt. Ich habe gestern Abend noch gesprochen mit dem Thorsten Frey, dem neuen Kanzleramtschef, und auch einigen Journalisten. Die haben mich dann auch gefragt, ja, wie sehen Sie denn das in der Schweiz und so? Und ich habe gesagt, ja, vielleicht eben ist diese ganze Problemlage zumindest mal insofern gut, weil eben man ist zum Erfolg verdammt. Und zweitens, die AfD, die da sozusagen als dieses omnipräsente Bedrohungsschreckbild herumgeistert, diese AfD sozusagen als gemeinsame Konsensgrundlage jetzt dieser Parteien, SPD und CDU. Die möchten ja alles machen, um den Erfolg der AfD zu verhindern. Und vielleicht ist diese total ausgegrenzte AfD am Schluss der Grund, warum in Berlin ein neuer Pragmatismus einzieht und eben die SPD über ihren Schatten springen wird, vor allem in Bereichen der Wirtschaftspolitik und der Migrationspolitik, nicht weil sie überzeugt wäre von den Programmen von Friedrich Merz, sofern er welche hat, sondern weil sie einfach verhindern wollen, dass die anderen noch mehr zulegen. Also es könnte aus dieser merkwürdig verkrampften Konstellation durchaus etwas Gutes hervorgehen. Wie siehst du das?
Naja gut, also es ist die AfD, die in diesem Sinne indirekt mitregiert, trotz Brandmauer. Weil fast alle Argumentationen, inklusive der Tatsache, dass man sehr schnell den zweiten Wahlgang gemacht hat, basieren darauf, wir müssen verhindern, dass die AfD stärker wird. Es gibt allerdings trotzdem ein Problem. Ich meine, meine Intuition ist, diese Regierung ist so schlecht gestartet, und damit meine ich jetzt nicht diese Wahl diese Woche, sondern die ganzen letzten zwei Monate, so schlecht gestartet, dass es eigentlich nur nach oben gehen kann. Das spricht, das ist der optimistische. Der pessimistische Betrachtung ist, diese Regierung basiert auf einer Koalition, die eigentlich keine Gemeinsamkeit im elementaren Sinne hat, außer Merz, Wirtschaftspolitik war nie ernst gemeint. Und zweitens, sie regiert eigentlich gegen eine Mehrheit des Landes. Nicht? Es gibt keine Mehrheit in der Bundesrepublik Deutschland, die eine SPD-CDU oder CDU-SPD-Koalition gewählt hat oder unterstützt hat. Es gibt eine parlamentarische Mehrheit, unter anderem auch nur deshalb, weil der BSW und die FDP knapp rausgefallen sind, sonst gäbe es nicht mal die. Aber es gibt keine Mehrheit in der Bevölkerung. Das wird das Regieren nicht unbedingt einfach machen. Das wird sie auch unter gigantischen Druck setzen, weil eigentlich die Bevölkerung Mitte rechts gewählt hat, wird aber Mitte links regiert. Und daraus ist das ein innerer Widerspruch. Und ob es Merz gelingt, diesen aufzuknöseln, wird für mich wirklich davon abhängen, ob er Wirtschaftswachstum bekommt. Nun, zum Teil kann man ja sagen, Spanien wurde jahrelang von Minderheitsregierungen oder mehr oder weniger unsicheren, instabilen, das war immer derselbe Ministerpräsident, aber selten mit einer wirklich stabilen Mehrheit irgendwo im Parlament. Und das war die Zeit, als sie am wenigsten machen konnten und die spanische Wirtschaft sich am besten wieder neu entwickelt hat. Ist auch noch die Frage, wie viel Merz dazu beitragen muss mit seiner Regierung. Aber ich bin wirklich davon überzeugt, noch ein, zwei Jahre null Wirtschaftswachstum wird das Land nicht mehr tolerieren. Dann wird es wirkliche politische Probleme in Deutschland geben. Davon hängt alles ab. Ich persönlich glaube, dass sie Glück haben werden. Ich persönlich glaube, dass es einen zaghaften Wirtschaftsaufschwung geben wird.
Ja, hier spricht natürlich auch der Wirtschaftsmann aus dir, eine Firma, die gegen den Großteil ihrer Kunden handelt, kann keinen Erfolg haben. Und in der Politik muss man eben auch, und in der Politik ist es eben letztlich auch so, wenn du natürlich gegen die Interessen der Bürger oder gegen viele Bürger, gegen deren Interessen handelst, dann wird es schwierig. Aber eben, es ist gut möglich, dass eben genau das Gegenteil eintritt, dass eben aufgrund dieses faktischen wir haben ja jetzt ein Zwei-Parteien-System in Deutschland, das ist die AfD gegen alle anderen. Und so gesehen kann aus dem natürlich dann doch etwas entstehen. Wir wissen es nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt und sie haben auch eine gewisse Chance verdient. Man muss es ja immer auch so formulieren.
Natürlich haben sie eine Chance verdient, aber es ist jetzt auch wirklich mal so, dass das, nennen wir es mal das politische Establishment, also die Parteien, von denen du sagst, dass sie auf der einen Seite in irgendeiner Konstellation jetzt immer die Regierung stellen. Wenn dieses politische Establishment keinen Wirtschaftsaufschwung hinbekommt, hat es auch kein Existenzrecht mehr zu behaupten, dass es das Land führen darf. Und ich sage das nicht nur, weil ich Wirtschaftsmann bin, du hast schon recht, der Punkt ist, also touché, aber ich sage das auch einfach deshalb, weil ob es um Migration geht, ob es um die Sozialsysteme geht, ob es um die Altersvorsorge geht, ob es um die Frage der Verteidigung geht, ohne ein Anstieg der Ressourcen, also des Wirtschaftswachstums, wird die Regierung in welcher Form auch immer blank ziehen müssen. Für mich ist das der Casus Belli. Das hängt auch damit zusammen, dass ich nicht glaube und ihnen auch nicht abnehme, dass sie in der Migrationspolitik, zumindest nicht mit dem, was sie bisher machen, einen wirklich entscheidenden Wandel hinbekommen. Also es wird an der Wirtschaft ziehen. Das ist meine persönliche Meinung. Und die wiederum wird auch sehr von ganz anderen Leuten abhängen, inklusive Donald Trump im Weißen Haus.
Wir kommen gleich noch darauf zu sprechen. Noch vielleicht eine letzte Frage. Wie beurteilst du die Führungsqualitäten von Friedrich Merz? Ist er auch ein Leader, der mutig ist? Ist er einer, der wirkliche Führungsqualitäten hat? Was glaubst du?
Ich würde mal sagen, seinen Führungsanspruch hat er und seine Regierung schon selber definiert. Sie bezeichnen sich als Arbeitsregierung. Das klingt gut, verkauft sich auch zunächst mal gut, aber heißt mit anderen Worten, eigentlich haben wir überhaupt keine große Idee, was wir machen wollen, aber dafür werden wir hart arbeiten. Das gibt es auch in Unternehmen, ja, je weniger das Top-Management weiß, wo es eigentlich hin will, umso länger bleibt es im Büro sitzen, in der Hoffnung, dass die Leute den Eindruck haben, sie wüssten, wo sie hinwollen. Die Schwäche von Friedrich Merz und seiner Regierung ist, dass sie eben keine plausible Geschichte erzählt hat bisher, was sie eigentlich machen will. Der Vorteil dieser Regierung ist eben, dass sie damit alles machen kann und sich da als Arbeitsregierung durchwuschen will. Ich sehe Friedrich Merz jetzt nicht als den, naja, sagen wir mal, Leader. Das bedeutet ja, dass es ihm gelingt, die Menschen mitzunehmen. Und das ist ihm bis jetzt weder in seiner eigenen Partei, noch übrigens in seiner eigenen Regierungskoalition, das war ja so ein bisschen die Botschaft dieses ersten Wahlgangs, und erst recht nicht im ganzen Land gelungen. Also kann ja noch kommen, was bisher nicht passiert ist, aber auch in all den Jahren als CDU-Vorsitzender, sagen wir mal, wie heißt es so schön, die Seele der Partei gewärmt, das ist ihm nie gelungen. Also wahrscheinlich ist er wirklich einfach ein, sagen wir mal, wenn er ein wirklich guter Verwalter ist, im Gegensatz zu vielen seiner Vorgänger, und es zumindest gut verwaltet, das Land, ist ja auch schon mal besser, als es vorher war.
Ja, also vielleicht noch eine letzte Bemerkung noch von meiner Seite, dann können wir das Thema dann wechseln. Ich habe gestern ja den Kanzleramtschef, eben den Thorsten Frey, getroffen. In so einer Runde hat man sich unterhalten. Und von ihm habe ich einen sehr guten Eindruck. Er ist einer, der an der Bad Säckingen, an der Grenze zur Schweiz aufgewachsen ist. Vielleicht prägt das positiv. Der macht auf mich einen verbindlichen, ehrlichen, klugen Eindruck. Er ist sicherlich ein ausgezeichneter Stabschef, so wirkt er auf mich. Ob er danach die Kraft hat, dem Chef gelegentlich Widerspruch zu leisten, weiß ich nicht, oder Widerstand zu leisten. Aber das ist zumindest für mich jetzt ein Hoffnungsträger in dieser Regierung, dieser Thorsten Frey. Wir werden sehen. Wir kommen zum nächsten Thema, das ist wirklich interessant. Da würde mich deine Meinung interessieren, Großbritannien. Jetzt gab es immer dieses Gemaule und diese Kritik am Brexit. Ja, die Briten, schaut mal, die liegen jetzt am Boden wegen des Brexit und so weiter. Die bringen nichts auf die Reihe. Und siehe da, jetzt können sie etwas machen, was sie als EU-Land nicht hätten machen können. Sie haben nämlich ein Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten. Und es sind auch noch andere Perspektiven aufgegangen. Das ist für mich ein wichtiges Ereignis. Wie siehst du das?
Gut, sagen wir mal auf der positiven Seite, das war genau die Wette, die damals die großen Brexit-Unterstützer eingegangen sind, als sie gesagt haben, wenn wir aus der EU ausscheiden, sind wir wieder am Steuer unseres Landes und können selber entscheiden. Nun muss man natürlich sehen, dass die Trump-Ära, die anscheinend sehr auf bilateralen Deals basieren soll, natürlich dem auch entgegenkommt. Der Deal, den sie so abgeschlossen haben, der ist einerseits ist das ein Riesenerfolg für die britische Regierung, und es ist übrigens auch ein wichtiger Erfolg für Donald Trump. Nicht vergessen, an diesem Wochenende findet in der Schweiz, endlich mal wieder im Land der Neutralität, der wichtigste Gipfel ökonomischer Art statt, nämlich der zwischen China und Amerika, um einen Trade Deal zwischen beiden auszuhandeln. Kurz davor ein Deal mit UK zu haben, passt. Kommt ihm sicher sehr gut zu Passe. Kritiker haben natürlich gesagt, drei Punkte. Das erste ist, denk nicht, dass hinter diesem Trade-Deal irgendein besonders gut ausformulierter Vertrag steht. Das ist mehr oder weniger so Okay, das machen wir mal so. Alle Details werden noch ausgearbeitet. Zweitens, die kritischen Stimmen sagen, im Grunde genommen hat doch, wir haben da mal vor ein paar Wochen darüber diskutiert, im Grunde genommen hat Trump doch seine 10% durchgesetzt. Nicht? Also es gibt jetzt so ein paar Ausnahmen für so und so viele Autos und diesen Stahl, aber im Grunde genommen haben die Engländer jetzt mehr oder weniger mal 10% akzeptiert. Und das ist ja eigentlich der Beweis, dass Trumps Behandlungsstrategie irgendwie zu funktionieren scheint. Hätte der vor 5 Wochen oder 6 Wochen gesagt, es gibt hier 10% Zölle für alle, hätte die Welt aufgeschrien, die Börse hätte aufgeschrien. So hat er gesagt, es gibt 40% oder 30% Zölle für andere. Und hinterher hat er gesagt, oh, das sind nur noch 10 und jetzt verhandeln wir. Und alle haben gesagt, oh, Trump ist eingeknickt. Aber merkwürdigerweise scheint er damit einmal mehr durchzukommen. Das wird natürlich von der Opposition in England kritisiert. Und das Dritte ist, und das kannst du vielleicht auch positiv sehen, Roger, Das ist die stille Beerdigung der World Trade Organization, wenn sich sowas wiederholt. Weil da gibt es die Mouse-Favored-Regel, also du kannst nicht mit einem Land einen Deal machen, den du nicht mit dem anderen machst. Da sagen jetzt Juristen, das ist alles fragwürdig. Fakt ist aber, am Ende wird es die beiden sowieso nicht interessieren, was die World Trade Organization sagt. Und dann hat die auch 3000 Ausnahmen. Dieser Bilateralismus, der damit zum Tragen kommt, der ist Trumps Modell. Ich möchte mal sehen, ob er damit wirklich dann durchkommt. Wenn er auch mit China einen Deal hat, dann muss man sagen, okay, der ist ein Bruch mit den letzten 30, 40 Jahren Freihandelstradition, wo im Grunde genommen multinationale Organisationen wie die World Trade Organization eigentlich ein Regelwerk aufgebaut haben. Jetzt ist wirklich jeder verhandelt für sich. Für England ist es erstmal ein großer Erfolg. Für Donald Trump ist es ein großer Erfolg, weil er mit einem wichtigen Industriepartner einen Deal hat. Es ist jetzt eine Frage deiner persönlichen Meinung. Wir haben es oft diskutiert. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Ich habe immer noch keine Antwort. Ist es wirklich der richtige Weg für die Welt, wenn jeder mit jedem Einzeltransaktionen aushandelt, als wenn es ein regelbasiertes Handelssystem
ist? Ich finde das einen ganz, ganz wichtigen, ganz entscheidenden Punkt. Und ich glaube immer an die endliche Vernunft von allem, was passiert. Das Gute, das Vernünftige, das Wirkliche, das dem Leben entsprechende setzt sich durch. Das Falsche, das Übertriebene, das Konstruierte, das kann nicht bestehen. Und ich habe mir das jetzt so noch nicht überlegt, aber das ist natürlich eine ganz wichtige Beobachtung von dir. Und ich glaube, das ist auch eine weitere Facette in diesem Prozess, dass wir sehen, dass eben diese sogenannten internationalen Organisationen, die sind eben ihrem Auftrag oder ihren Versprechungen auch nicht mehr gerecht geworden. Und deshalb übernehmen jetzt eigentlich die Nationalstaaten wieder die Regie, um dieses System, das von diesen abgehobenen Institutionen eben auch nicht im Griff gehalten wurde, um dieses System wieder etwas auszubalancieren. Und wenn man sich da wieder neu gefunden hat, also die Interessen, die nationalen Interessen entsprechend wieder justiert hat und in Einklang gebracht hat, dann kann man auch wieder anfangen, mit internationalen Organisationen diese Interessen wieder etwas zu stabilisieren. Aber ich glaube, der Schlüsselbegriff, was wir jetzt sehen, das ist die Rückkehr der nationalen Interessen. Das ist das Buch von Klaus von Donani, das wir in der Weltwoche groß gepusht haben. Ich habe ihn diese Woche interviewt, auch zu diesem Thema. Wir beobachten hier die Rückkehr der nationalen Interessen im Sinne nicht eines rasenden Nationalismus, meines Erachtens. Die Gefahr ist natürlich immer da, dass man auch das übertreibt. Eher im Sinne einer Gegenbalance, einer Ausbalancierung jetzt des vielleicht allzu abgehobenen Internationalismus. Darf ich gleich eine Frage anschließen? Ja, du kannst auch etwas dazu sagen. Du hast den Gipfel angesprochen, Amerika, China. Ich höre hier am Ludwig-Erhard-Gipfel vor allem von deutschen Unternehmen, sehr von Mittelständlern, sehr kritische Worte zu China. Die sagen, also China macht die Marktwirtschaft kaputt, die macht den Ludwig-Erhard kaputt. China ist wirklich, unterläuft diese Regeln, die subventionieren ihre Firmen, die zahlen denen alles, sodass die unglaublich tiefe Preise anbieten können. Die machen unsere Industrie kaputt. Wir müssen uns wehren. Donald Trump hat recht. Das habe ich von einigen gehört. Da würde mich dann deine Einschätzung interessieren. Glaubst du, dass China tatsächlich, wir wissen, dass sie die Handelsregeln unterlaufen, das machen aber auch andere, aber wie stark machen sie das und würdest du auch diese drastische Rhetorik da wählen? Das wäre noch eine Frage.
Das ist ihr Geschäftsmodell, das zu machen. Das ist ihr Geschäftsmodell seit 20, 30 Jahren. Zudem haben sie natürlich einen Vorteil, den kann man ihnen nicht vorwerfen. Sie haben einfach den höchst skalierten Markt. Ja, also wenn die Elektroautos neu entwickeln, dann machen sie das für einen Riesenmarkt. Wenn sie Solarzellen und so weiter, sie haben einfach diesen riesen skalierten Markt. Das ist übrigens ein Grund, wenn ich das mal sagen darf, wir alle beten immer noch diesen Gott des Freihandels an, der sagt, jedes Land soll seine relativen kompetitiven Vorteile ausspielen können. Das ist auch so eine dieser, ist eine wunderschöne Idee. Ich bin auch ein Anhänger dieser Idee. Sie hat nur einen kleinen praktischen Nachteil, was sie basiert auf der Annahme, dass die Länder sich ähnlich sind. Sie basiert auf Ideen, dass Wirtschaft damals im europäischen Rahmen stattfindet und nicht, dass jemand mit über einer Milliarde Menschen und einem gesteuerten so eine Art Wirtschaftssozialkapitalismus, Sozialismus, man weiß ja gar nicht genau, was das System ist, dagegen vorgeht. Nein, Sie haben recht. Und das ist aber auch genau die Kritik, weshalb der Nationalismus, der gerade stattfindet, also der nationalen Interessen, kein Nationalismus wie vor 100 Jahren ist. Das genau. ist die tiefe Enttäuschung
genau.
einer Mittelschicht, die sich verraten fühlt von ihren globalisierten Eliten, die gesagt haben, ich mache lieber mit China, die, was interessiert mich schon noch, die Kleinstadt in Ohio. Und dafür sind die Eliten abgestraft worden durch die Wahl von Donald Trump und schreien jetzt CETA und Morio, weshalb man sehr vorsichtig sein muss. Roger, das haben wir ja während dieser kurzen Börsenkrise immer wieder diskutiert, dass diese Zeitungsartikel keine richtige Analyse mehr sind, sondern fast schon wutentbrannte Hasstiraden gegen Donald Trump nach dem Motto, und seht mal, der Markt gibt mir auch recht. Und seit übrigens die Aktienmärkte wieder dahin gegangen sind, wo sie war, bevor er das angefangen hat in den USA, redet auch kein Mensch mehr vom Aktienmarkt. Der hat sie auch einmal wieder mehr enttäuscht. Nein, wir müssen dort einen klugen Kopf behalten. Und wir müssen sehen, das, was passiert, ist unvermeidbar. Es konnte nicht so weitergehen. Das ist auch die Kritik an der EU. Die EU soll ja nicht abgeschafft, sie sollte reformiert werden. Das ist die Kritik an der WTO. Da hast du völlig recht. Auf der anderen Seite sollten wir nicht vergessen, dass die Zukunft aber auch nicht in einer reinen Restitution des Bilateralen liegen kann. Wenn diese sozusagen Revolution, die gerade stattfindet, das Alte ein bisschen wegfegt, um dann darauf wieder etwas Kluges aufzubauen, dann wäre das ein gigantischer Beitrag Donald Trumps. Aber wir werden das sehen. Ja, wir sind da nur Beobachter. In eines ist in jedem Falle klar, im Moment stellt die EU für die in ihr vorhandenen Nationen auch ein Problem in der Verhandlung mit Donald Trump dar. Wenn der einen Deal mit China gemacht hat, er würde einen Deal mit China machen. Da haben auch die deutschen Unternehmer, glaube ich, noch ein bisschen mehr Angst. Dann sitzen sie mit der EU gefangen in der Mitte und die Behandlungsmacht der EU ist relativ gering. Mhm. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch das Signal von Trump mit dem UK-Deal. Es ist eine große, aber nicht die entscheidende Volkswirtschaft, aber eine große. Hey, ich mache hier Einzeldeals und wenn ihr da meint, nicht mit mir einen Deal machen zu wollen, dann mache ich eben mit einem nach dem anderen Deal, bis ihr einfach hinten übrig geblieben seid. Mhm. Und dann seht man zu, wie er damit klarkommt. Also ich finde, das ist eine unheimlich spannende Zeit. Der Aktienmarkt hat auf jeden Fall fürs erste Mal wieder entschieden, zu sagen, das wird schon irgendwie gut gehen.
Nationale Interessen, ein Schlüsselbegriff. Ich habe übrigens am Mittwoch einen Vortrag gehalten in Münsingen, genau zu diesem Thema. Und ich glaube, das Grundübel unserer Zeit oder ein Grundübel unserer Zeit besteht eben auch darin, dass diese Institutionen und auch die Regierungen, die dann sehr eng an diesen Institutionen gehangen haben, dass die eben in den Augen der Leute gegen ihre Interessen gehandelt haben. Das ist, wenn der Kunde unzufrieden ist, eben wenn du mir ein Produkt bringst, das er nicht mehr will, aber du drückst ihm das dann trotzdem rein, irgendwann reagiert er allergisch. In der Unternehmerschaft muss man schnell reagieren, dann gehst du nämlich unter, wenn du das ignorierst, was der Kunde will, aber in der Politik dauert es länger. Ich sehe das auch optimistisch, das ist ein neues Gleichgewicht zwischen national und transnational, international, das man findet, aber da gebe ich dir auch recht, dass die Gefahr, dass eben übertrieben wird, dass eben bei so einer konservativen Revolution oder Revolution der nationalen Interessen zu viel weggefegt wird, ist eben auch ein Problem. Darum ist die Schweiz mit ihrem System der direkten Demokratie, wo diese Rückkopplungen zwischen Volk und Regierung schneller und intensiver und feinverästelter sind, ist besser, weil das gibt den Regierenden mehr Informationen. Sie merken früher, wenn sie abgehoben sind. Sie machen es trotzdem, auch in der Schweiz.
Ja, aber du hast das jetzt das rein idealistisch dargestellt. Ich sehe das ja noch viel pragmatischer. Es gibt den Regierenden objektiv weniger Macht.
Damit natürlich, das sie gehört
gar nicht
dazu
auf dumme
natürlich.
Ideen.
Genau. Ich schaue nur noch auf die Uhr kurz. Wir haben nämlich noch ein Thema, das wir ansprechen. Völlig richtig. Nur ganz kurz die Frage noch. Ein Ereignis, der Rücktritt von Warren Buffett, dieser Investitions- und Unternehmerlegende. Dazu vielleicht noch in aller Kürze eine Einschätzung von dir. Wie ist das zu sehen? Wie siehst du diesen Warren Buffett? Was ist da die Essenz?
Also, er muss einfach mal die Fakten sehen. Er hat seit 1965 den Ertrag des S&P 500 um das 140- oder 150-fache übertroffen. Es gibt keinen anderen Investor auf der Welt, der ähnlich gute Ergebnisse erzielt hat. Jetzt kommt aber genau sein Problem, neben der Tatsache, dass er 94 Jahre alt ist und nach 60 Jahren, also irgendwann sollte jeder auf der begabteste Anführer wissen, dass seine Zeit endlich ist, hat er ein anderes Problem. Er kommt aus der berühmten Zeit, die er entwickelt hat, kreiert hat, das sogenannte Value Investing. Das heißt, er sucht wirkliche Werte, nicht so wie wir heute oftmals, wenn du an der Börse die Nachrichten liest oder diese inzwischen ja auch die Zeitungsberichterstattung über die Börse hat ja sowas Boulevardmäßiges. Da wird dann jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Die Story, das sind alles immer große Stories. Er kommt aus dem Gegenteil, also er kommt aus der Welt, wo du einfach sagst, ich schaue mir wirklich substanzstarke Unternehmen mit guten, interessanten Produkten in Märkten an. Und wenn dann gerade die Welt mal wieder durchdreht, was sie ja regelmäßig macht, dann kaufe ich mir die, wenn es billig ist. Er hat damit ein Unternehmen geschaffen mit einer Börsenkapitalisierung von 1,1 Billionen US-Dollar. Aber er hat davon im Moment 350 Milliarden in Cash. Man möchte bei aller Bewunderung für Warren Buffett auch sagen, vielleicht möchte er auch gar nicht mehr weiter investieren, weil in einer Welt, in der, naja, sagen wir mal, die Medien mit absoluter Propaganda jeden in die ETFs reintreiben, sodass irgendwie alle als Riesenherde diese ETF, was im Grunde heißt, du kaufst den Aktienindex mehr oder weniger kaufen, es für einen wirklich intelligenten Value-Investor unheimlich schwer machen, noch Value zu finden. Ich interpretiere deshalb seinen eigenen Rücktritt auch als ein kleines letztes Signal eines der größten Investoren, der sagt, Kinder, ich weiß nicht mal mehr, was ich in dieser verrückten Welt noch kaufen soll. Alles erscheint mir zu hoch bewertet. Denn er hinterlässt 350 Milliarden Cash in dem Unternehmen mit 1,1 Billionen. Man möchte nicht unbedingt sein Nachfolger sein. Einmal ist es immer sehr schwer, in diese Fußstapfen zu treten. Aber zum Zweiten, der Arme muss sich jetzt ausdenken, was ist es wert, fast 35% des Kapitals, was in Cash rumliegt, in was zu investieren. Also so ein bisschen halb ironisch, halb ernst gemeint. Ich glaube, Warren Buffett sagt auch irgendwo zu uns allen, Kinder, ihr seid alle so verrückt geworden, eure Bewertungen sind so verrückt. Ich ziehe mich jetzt mal aufs Altersteil zurück, macht ihr mal weiter.
Ja, was du sagst, inspiriert mich noch zu einer letzten positiven Aussage über die deutsche Regierung. Sagen wir es mal so, auch das gut für Friedrich Merz. Es ist einfacher, der Nachfolger von Olaf Scholz zu werden, als es wäre, der Nachfolger von einem Warren Buffett zu werden. Und zum Glück ist der Olaf Scholz kein Warren Buffett der deutschen Politik gewesen, was die Aufgabe für den Friedrich Merz doch maßgeblich erleichtert.
Also auf jeden Fall, wie an der Börse sagen wir, er kauft billig.
Okay, alles klar. Du, vielen herzlichen Dank für diese Einschätzungen. Wir bleiben gespannt, wie sich das alles entwickelt und natürlich voller Hoffnung und Optimismus. Aber ich betone, und auch du immer, Optimismus auf der Grundlage von Realismus, nicht unter Schönfärberei und Ausblendung relevanter Tatsachen. Merci vielmals. Ich wünsche dir einen schönen Tag und Ihnen ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Danke.